Predige heute Morgen weiter über den Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 27 bis 30. Philipper 1, 27 bis 30. Da schreibt der Paulus als Gefangener aus Rom den Philippern, der ersten europäischen Gemeinde: Führet euren Wandel untereinander würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, mag ich kommen und euch sehen oder mag ich abwesend sein, über euch höre, dass ihr in einem Geist feststeht, indem ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft für den Glauben an das Evangelium und euch in keinem Stück von den Widersachern einschüchtern lasst, was für sie ein Anzeichen ihres Verderbens und andererseits eures Heils ist, und zwar von Gott aus. Denn euch wurde verliehen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Kampf erlebt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ich wiederhole den Einstieg: Führet euren Wandel untereinander würdig des Evangeliums von Christus. Vor einigen Jahren bekam ich mal einen sehr netten Brief mit einer großartigen Anrede. Ich hoffe, dass Sie die alle kopieren werden. Da stand obendrauf: Hochwürden. Fühlte ich mich natürlich gleich sehr geehrt. Hätte ja auch Denkwürden oder Merkwürden schreiben können, aber es war Hochwürden. Die Frage: Was ist würdig? Wenn Sie heute in den Gottesdienst gekommen sind, ist es würdig, wenn Sie nach durchschreitender Eingangstür schweigend verharren im stillen Gebet? Oder ist es würdig, wenn Sie Ihr Nachbar begrüßen, mit ihm reden, fragen, wie geht es? Sie merken, wie unterschiedlich die Vorstellungen sind. Der eine sagt, würdig ist natürlich nur, stille zu sein im Haus Gottes. Der andere sagt es ja wie im Omnibus, die sitzen alle in einer Reihe, gucken in dieselbe Richtung, steigen aus, ein, später wieder aus und hatten nichts miteinander zu tun. Das ist unwürdig. Was ist würdig? Ist es würdig, wenn die Orgel spielt? Ist es auch würdig, wenn die Gitarre spielt? Oder ist das kein göttliches Instrument? Im Alten Testament gab es einen berühmten König, Sie kennen ihn, David. Der hat sich einmal sehr unwürdig verhalten, meinte seine Frau. Als er die Bundeslade, das heißt den wichtigsten Gegenstand Israels, sozusagen den Thronsitz Gottes auf der Erde, in die Hauptstadt Jerusalem holte, da war er so begeistert davon, dass er sein Obergewand ablegte und sagen wir nur noch so ein T-Shirt anhatte und auf der Straße vor der Bundeslade umhertanzte. Als er nach Hause kam, hat seine Frau Michal ihn ausgeschimpft, hat gesagt: Hör mal, du machst dich lächerlich vor den Leuten. Alle deine Mägde werden dich auslachen, die hören ja gar nicht mehr auf dich. Wir haben hier den König halbnackt auf der Straße umhertanzen sehen. Und der König sagte: Weißt du, ich mache mich nicht lächerlich vor den Leuten. Ich habe nur meine Freude an Gott ausgedrückt. Seine Frau blieb übrigens bis zum Lebensende kinderlos. Das heißt, es war ein Eingreifen Gottes in ihrem Leben. Was ist würdig? Da merken Sie schon, wie wir bei den banalsten Fragen Musik und Verhalten in unterschiedliche Auffassungen kommen. Was würdig ist, ist das, was Jesus entspricht, und es kann durchaus verschieden sein. Vielleicht geht ein Teenager mit eng anliegenden Hosen und denkt, das ist richtig. Vielleicht geht ein anderer sehr mausgrau gekleidet und denkt, das ist richtig. Wir haben keinen Maßstab und sagen, das ist die Richtung, so müsst ihr alle aussehen oder euch verhalten. Würdig ist das, was im persönlichen Leben Jesus entspricht, wenn wir offen sind für ihn. Und in der Bibel steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Würdig wäre also, wenn in irgendeiner Weise Gottes Freundlichkeit mit ausgedrückt wird. Und das kann durchaus verschieden sein. Der Paulus schreibt hier noch von einer Einheit. Sie sollten mit einem Geiste feststehen. Ich weiß nicht, was Sie über die Einheit der Christen denken, während Sie heute Morgen hier sitzen. Manche sind von 20 Kilometer Entfernung eingependelt, sind mindestens andere Leute 20 Kilometer ausgependelt in andere Gemeinden. Ich kenne persönlich mindestens Christen, die in 9 oder 10 andere Gemeinden heute Morgen auspendeln, die anders geartet sind, nicht evangelische Kirchen, Freikirchen oder diese und jene Gruppe. Wo ist da die Einheit? Heute geht man davon aus, dass sich jeder seine Gemeinde mehr oder minder selber sucht. Es ist nicht mehr die Gemeinde unbedingt am Wohnort, sondern die, die ihm am meisten entspricht, wo er sich wohlfühlt. Ist das würdig oder ist das unwürdig? Ich denke, wenn Gott Menschen führt, ist es gut, und wenn er sie einbaut und weiterführt, ist es noch besser. Dort, wo die Liebe Gottes sich ausdrückt, dort ist es würdig. Ein Freund von uns, der auch Pastor ist und sehr gut predigt, so die Gabe der Seelsorge hat, stellte fest, nach dem Gottesdienst, wenn er nach Hause kam, hat er sich immer mit seiner Frau gestritten. Vorher hat er gepredigt, die Leute fanden das großartig. Sagte, das ist doch unwürdig, wie wir uns verhalten. Und dann haben sie ganz intensiv gebetet, dass Gott es verändern möchte, und er hat es verändert. Das Würdige oder Unwürdige kann ja im Vordergrund sein oder im Hintergrund. Wenn ein Teenager von einer Freizeit nach Hause kommt und verändert ist, dann ehrt das Gott. Wenn es nach kurzer Zeit wieder aufhört, die Veränderung, entehrt es Gott, weil er mit ihm nicht weitergelebt hat. Was ist würdig? Eine gute Frage. Es wäre schön, wenn Sie in dieser Woche einmal betend darüber nachdenken. Würdig ist das, wo sich die Liebe durchsetzt. Aber Liebe wird auch oft manipuliert. Ich war in einem christlichen Studentenkreis in Heidelberg, SMD, und da hatten wir mal einen Besucher, der sagte, bei euch dreht sich ja die ganze Gruppe um einen Studenten. Wir hatten da einen iranischen Studenten in unserer Gruppe, der immer so kurz vorm Selbstmord stand, zumindest hat er das gesagt, und die ganze Gruppe kreiste um ihn. Und dieser Besucher fragte, habt ihr nichts anderes zu tun, als euch alle um diesen einen Studenten zu drehen? Gut, wir haben den weiter im Blick behalten, haben aber die Mahnung unseres Besuchers verstanden und uns nicht mehr alle um einen Studenten gedreht, sondern gesagt, unsere Aufgabe sind die anderen Studenten, nicht nur der eine. Ich denke, dass viele mit Schuldgefühlen andere manipulieren, indem sie versuchen, deren Liebe zu erzwingen. Und wenn man dann nachgibt, ist das würdig oder unwürdig? In vielen Familien geschieht das übrigens auch, dass Angehörige einander manipulieren. Du bist doch meine Tochter, du musst das tun. Ich erwarte dich jeden Abend um so und so viel Uhr oder mein Sohn. Ist das würdig oder unwürdig? Ich denke an einen Zimmermann, der zum Glauben kam an Jesus und er hatte sich von seinem Chef bisher immer einsetzen und ausnutzen lassen. Und das war jetzt vorbei. Er ließ sich nicht mehr ausnutzen von seinem Chef. Und der Chef fand es natürlich überhaupt nicht gut, aber er hat eine neue Würde entdeckt durch das Evangelium. Ja, also die Frage, Hausaufgabe, einmal beten, darüber nachzudenken, was ist eigentlich würdig in meinem Leben und was ist würdig im Leben unserer Gemeinde? Hier die Philipper, die hatten zu kämpfen, nach außen gab es Druck oder von außen gab es Druck und im Inneren gab es auch Druck. Die hatten so ein paar theologische Querdenker, die sich als Superapostel ausgaben und sagten, Brüder, ihr müsst nur auf das Geistige achten, das Körperliche ist unwichtig, da könnt ihr leben, wie ihr wollt, geistig müsst ihr klar stehen. Die haben natürlich die Gemeinde verwirrt, weil sich ja der Glaube verleiblichen will, also das Körperliche ist auch wichtig, nicht nur die geistige Überzeugung. Ja, die Frage, wenn Sie die Bibel lesen, oder ich, ist immer eine gute Frage, einen Situationsvergleich herzustellen. Was ist in meiner Situation genauso wie damals oder was ist total anders? Und in meiner Situation heute ist total anders, dass ich äußerlich nicht unter Druck stehe und Sie wahrscheinlich auch nicht. Es gibt zwar mal Spott, dass Leute über Christen lachen, wenn ein Jugendlicher anfängt, die Bibel zu lesen, kann schon sein, dass ein Familienmitglied ein bisschen erstaunt ist und sagt, nanu, hast du nichts anderes zu lesen, hast du keine Schulaufgaben mehr zu machen oder so. In einem Fall habe ich sogar erlebt, nicht erlebt, aber gehört, dass eine Mutter empört der Tochter die Bibel vor die Füße warf, sagte, ich nehme dir das Ding weg, sagte sie, dann gehe ich zu meiner Freundin und leih mir deren Bibel aus. Das wollte die Mutter natürlich nicht, hätte sie ja blamiert, hat sie also dann die Bibel zurückgegeben. Aber so etwas ist ja ganz, ganz selten. Dass mal jemand lächelt, das passiert schon. Oder ich weiß von einem Polizisten, der in Mülheim in die Schule ging dort, mit zwei anderen Kollegen im Zimmer schlief. Als er abends die Bibel las, haben sie gespottet. Was? Oma-Literatur. Bist wohl noch im Kinderglauben, Kinderschuhe? Aber er hat sich ruhig verspotten lassen und hat später einen seiner Zimmerkollegen selber zum Glauben an Jesus geführt. Ich lernte ihn auch kennen und er war sehr dankbar dafür, dass der andere einfach ruhig geblieben war und er hat sozusagen den Spieß hier rumgedreht. Also unser Hauptkampffeld ist nicht, dass wir von außen unter Druck stehen. Aber ich denke, der Gegner ist immer noch derselbe und das ist der Teufel. Ich weiß nicht, ob Sie glauben, dass es sowas gibt. Ich persönlich bin fest davon überzeugt. Und der Teufel arbeitet mit vielen Methoden. Ich nenne nur mal zwei. Das eine ist Zuckerbrot und das zweite ist Peitsche. Kennen Sie sicher, ist ja nichts Neues. Damals hat er mit der Peitsche gearbeitet und ich denke heute mehr mit dem Zuckerbrot. Die süße, angenehme Verführung. Karriere statt Engagement bei Gott. Sich im Internet surfend betätigen, statt Zeit zu haben für seine Familie oder auch für die Bibel. Ist nicht schlecht, im Internet zu surfen. Vor dem Fernsehen passiv zu werden, statt seinen Willen zu konzentrieren. Das Finanzamt ein klein bisschen zu manipulieren, damit man weniger bezahlen muss. Vielleicht auch das Arbeitsamt oder das Sozialamt ein klein bisschen hintergehen, damit mehr dabei herausspringt. Und an der Stelle, denke ich, redet Gott mit Christen und ermahnt sie und ermutigt sie, Dinge weiterzuführen. Ich habe früher mal auf dem Bau gearbeitet, war ganz interessant. Als Student wollte ich natürlich so viel Geld verdienen wie möglich. Insofern habe ich so lange gearbeitet, jeden Tag, wie es überhaupt ging. Manchmal also von morgens 7 bis abends 7. Meine Kollegen fuhren dann oft schon um 5 nach Hause oder schon etwas früher. Als wir am Wochenende dann die Stundenzettel abgaben, was stand bei ihnen drauf? 12 Stunden. 7 bis 7. Ich wusste ja, dass sie schon nach 9 Stunden oder so gegangen waren. Oder 11 Stunden, wenn man die Mittagspause abzieht. Ja, die Frage, wo kann Gott unser Leben auch in die Wahrheit führen? Oder auch in die Selbstdisziplin. Mancher sagt, oh, ich lese die Bibel, wenn ich Lust habe. Und was ist zwischendrin? Ist Gott da nicht wichtig? Oder ist die Unlust stärker als die Allmacht Gottes? Ich denke, auch Selbstdisziplin ist würdig für Gott. Oder wenn man heute daran denkt, was in der Gesellschaft alles erlaubt ist, aber bei Gott nicht erwünscht. Und dann stehen Christen zwischen zwei Stühlen. Denken Sie mal an die Ebene der Partnerschaft, da ist alles erlaubt, aber vielleicht gefällt Gott nicht alles. Und zwar vor der Ehe, während der Ehe und später als neuer Single und Witwe, was ist da alles erlaubt? Aber ob es Gott ehrt, eine ganz andere Frage. Der Werteverfall nimmt zu. Oder denken Sie an die Diskussion über Genmanipulation. Verbrauchende Embryonenforschung, las ich jetzt so ein nettes Wort, wo man eben aus Embryonen Stammzellen entwickelt und dann später damit Krankheiten heilen kann. Allerdings gehen die Embryonen dabei hops. Das heißt, wenn ein Embryo ein Mensch ist, wird er einfach für die Medizin geopfert. Ist das der Weg? Oder müssen wir ganz entschieden dagegen sein? Was ist würdig? Ich denke, würdig ist das, was Gottes Wesen widerspiegelt, was sein Wort beachtet und sicher auch die Liebe zu anderen. Ich fand es nett, wie eben dieser Junge, der hier diese Kerze anzündete, hier lief und plötzlich stehen blieb. Er war nämlich zu schnell gelaufen und die Kerze war gerade am Ausgehen. Im letzten Moment hat er sie wieder zur Flamme gebracht, weil er stehen blieb. Frage, wie sieht es aus mit Ihrer Begeisterung, andere Menschen für Jesus zu gewinnen? Das ist ja der Auftrag der Gemeinde. Ist das mehr so wie so eine brennende Kerze oder eine, die gerade kurz vorm Ausgehen ist? Oder eine, die noch gar nicht angegangen ist? Die Begeisterung, die Gott gibt, ist sicher wichtig, wenn sie echt ist. Und ich denke, da müssen wir beten, weil die meisten mehr für sich leben und weniger im Blick haben, dass auch andere dazu kommen können, wenn wir uns um sie bemühen. Ich finde immer wieder interessant, Herr Lahr hat ja vorhin von sich so ein bisschen persönlich erzählt, wie er und seine Frau zum Glauben kamen. Für viele, die unter uns zum Glauben kamen, haben andere vorher intensiv gebetet. Wobei die das meistens gar nicht wussten, wer betet denn für wen. Aber so ganz von 0 auf 100, das geschieht ganz selten. Meistens sind andere im Hintergrund, die für jemand gebetet haben, sodass der dann das Evangelium verstehen konnte. Wie sieht das aus auf Ihrer Gebetsliste? Stehen da viele Namen? Ob Sie jetzt eine geschrieben haben, ist egal, oder gedanklich. Beten Sie für viele andere Christen? Beten Sie für andere, dass sie zum Glauben kommen? Oder beten Sie nur, dass es Ihrer Familie gut geht, was ja alles erlaubt ist, aber vielleicht zu wenig? Unsere Kampffront, denke ich, ist einmal das süße Leben, zum anderen sicher auch eine gewisse Form von Passivität. Einfach nachzugeben und zu sagen, mein Leben ist gemütlich, es gefällt mir, ich lasse mich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Und an die Stelle der Ehre Gottes tritt dann eben die Karriere oder sonst etwas anderes. Ich freue mich, wenn Gott Menschen positiv gesehen unruhig macht, wenn er sie zur Buße führt. Und es wäre schön, wenn er das auch bei Ihnen tut oder auch bei mir, an den Stellen, die er verändern möchte. Wir müssen uns nicht gegenseitig verändern, aber Gott möchte uns verändern. Wir denken oft nur, wie stehe ich da? Aber haben Sie schon mal überlegt, wie Jesus in Ihrem Leben dasteht, wenn Leute Ihr Leben betrachten? Ob Sie dann eine Ahnung haben, eine Ehrfurcht vor Jesus gewinnen oder nur sagen, naja, so möchte ich eigentlich nicht werden, wie der andere ist? Das wäre schade. Jesus ist immer größer und ich weiß, dass wir keine fehlerfreien Vorbilder sind, das müssen wir auch nicht sein. Aber es wäre schön, wenn wir anfangen, würdig für ihn zu leben. Und dazu gehört sicher auch Vergebung und Veränderung. Ich fing an mit diesem Scherz, Hochwürden. Ich nehme an, Sie haben heute Morgen oft darüber nachgedacht, was ziehe ich an? Ich gehe heute in den Gottesdienst. Passt das, was ich angezogen habe, hierher? Da gehen die Meinungen schon wieder auseinander. Ältere würden sagen, ich ziehe mir einen Schlips an und richtig schön, schick. Jüngere würden sagen, Gottesdienst ist Freizeitbereich. Ich komme also mit Freizeitkleidung. Da merken wir schon wieder die Unterschiede. Würdig ist das, was Gott ehrt. Und ich hoffe, dass Gott ihr Leben gebrauchen kann, um seine eigene Ehre zu mehren. Ich persönlich denke, dass Gott sie führt, wenn sie offen sind für ihn. Er führt sie in sein Wort hinein. Er führt sie in die Bruderliebe hinein. Das heißt, dass sie andere Christen entdecken und schätzen lernen. Er führt sie in die Welt hinein. Das heißt, dass ihnen Menschen begegnen, denen sie etwas von Jesus mitteilen können. Und an der Stelle merken Sie schon, wie schwierig das ist. Aber Gott schenkt Gelingen. Ich freue mich immer über diesen Bibelvers, wo es heißt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und es gilt auch für Sie. Wir stehen nicht in einem Kampf von äußerem Druck, sondern in einem unsichtbaren Kampf, innere Anfechtung, wie ich vorhin sagte, mehr die süße Verführung, das angenehme Leben. Die Kampffront ist dieselbe. Wir können uns passiv machen lassen oder in der Führung Gottes aktiv bleiben und werden. Das wünsche ich Ihnen und mir und hoffe, dass Gott Sie und mich segnet und weiterführt. Was altmodisch ist, ist das, was nur Tradition ist. Was neumodisch ist, ist das, was das Evangelium bewegt. Wir waren vor kurzem auf einem Kongress, wo jemand sagte, ein feste Burg ist unser Trotz, so frech formuliert. Ich hoffe, dass das für Sie und mich auf Dauer nicht gilt, sondern dass wir wirklich sagen können, ein feste Burg ist unser Gott und mache meine Füße fest in deinem Wort. Damit möchte ich schließen und Sie bitten, mit mir, wenn Sie möchten, zu beten, für sich selbst und für seine Gemeinde, dass Gott führt und uns zu einer ihm würdigen Gemeinde macht. Herr Jesus, du kennst diese Gemeinde, du weißt, was sie bewegt. Du weißt, was den Einzelnen von uns bewegt, worin er offen ist für dich, worin er gefangen ist. Danke, dass du veränderst, dass du weiterführst und dass dein Licht leuchtet. Amen.